Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Publizist und Autor Wolfram Weimer, früher Chefredakteur vom Focus, von der Welt, von Cicero. Er ist Verleger unter anderem der Debattenplattform The European und heute zugeschaltet aus München. Einen schönen guten Tag, Herr Weimer.
Einen schönen guten Tag nach Berlin.
Wir schauen auf diesen Tag und die Themen, die heute wichtig sind. Und wir als Journalisten haben das ja gelernt, Herr Weimer. Ne? Es ist keine Nachricht, wenn ein Hund einen Mann beißt, sondern nur andersrum. Also wenn ein Mann den Hund beißt. Und ich habe jetzt leider eine Steigerung gelesen in der Süddeutschen, Hund erschießt Mann.
Ja, das ist eine Schlagzeile.
Ja, ne? Das ist in Kansas passiert, in den USA. Offenbar ist der Hund ja irgendwie versehentlich auf den Abzug gekommen und hat dann den Besitzer im Rücken getroffen damit. Traurige Nachricht, so absurd lustig sie erstmal daherkommt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Nachricht, Scholz macht den Weg frei für den Leopardpanzer, auch in diese Kategorie außergewöhnliche Nachrichten fällt. Ich kann Ihnen aber so viel sagen, es ist in jedem Fall unser erstes Thema heute im Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Und allen, die dabei sind, wünschen wir einen schönen guten Tag und sagen herzlich willkommen. Und er liefert doch. Olaf Scholz hat den Weg freigemacht für die Lieferung des Leopardpanzers an die Ukraine. Also das heißt grünes Licht für andere Länder wie Polen, aber eben auch eigene Leopard-2-Panzer, die geliefert werden sollen. Das wurde jetzt gerade von ihm selbst und vorher auch vom Regierungssprecher bestätigt. Und dazu kommt, dass offenbar auch die USA mit einsteigen mit der Lieferung von Abrams-Panzern. Dieser Teil ist noch nicht ganz offiziell, aber darüber wird auch schon viel geschrieben. Wolfram Weimer ist mein Gast heute, häufig gefragter Kommentator der politischen Verhältnisse in diesem Land. Herr Weimer, ist dieser Olaf Scholz jetzt auch mit dieser Entscheidung ein Getriebener oder hat er unterm Strich mal wieder sehr leise das gar nicht so verkehrt gemacht?
Also er hat eine Entscheidung gefällt, das ist schon mal gut und das ist aus Sicht der Regierungskoalition und auch der Union eine richtige Entscheidung. Sie fällt halt bei ihm immer wahnsinnig langsam. Er ist ein abwägender Kanzler, die es gut mit ihm meinen, sagen, das ist gut in Krisenzeiten, dass wir da keinen Schnellschützen haben, sondern einen, der alles prüft. Aber es hat natürlich den Eindruck auf der anderen Seite, dass er sehr zögerlich ist, sehr zaudernd, fast ängstlich, die Dinge sehr lange laufen lassen. Wir haben eine monatelange Debatte um diese Panzerlieferung und das beschädigt natürlich auch das Bild Deutschlands im Ausland. Wenn Sie die Kommentarlage heute lesen von Washington bis Warschau, dann ist das Bild Deutschlands in dieser Frage natürlich ramponiert, weil Deutschland dasteht als ein unsicherer Verbündeter, der im Moment der Krise zaudert, zögert, eigentlich nicht will, obwohl Deutschland über Jahrzehnte profitiert hat von Bündnispartnern, die immer zu Deutschland standen, auch in Momenten, als sowjetische Truppen auf deutschem Boden standen. Mhm. Insofern ist es eine ambivalente Situation. Gut, dass er die Entscheidung getroffen hat, aber der Eindruck eines schwachen, zaudernden Kanzlers, der ist einfach da.
Weil Sie gerade sagten, die es gut mit ihm meinen, ich habe jetzt hier jemanden im Statement, den ich mal einspielen kann, der es schon allein aufgrund Parteifreundschaft gut mit ihm meinen müsste, Ralf Stegner, der SPD-Außenpolitiker, der heute Morgen im Deutschlandfunk unter anderem das gesagt hat.
Man kann Kommunikation immer verbessern, aber ich will mal sagen, dass manche Dinge auch nicht auf dem öffentlichen Markt ausgetragen werden können und nicht sollten. Weder das, was der Kanzler vertraulich mit dem französischen Präsidenten oder mit Joe Biden bespricht, noch welche Reaktionen man aus Russland erwartet. Darüber öffentliche Erörterung anzustellen, das widerspricht doch jeder Vernunft und jeder vernünftigen Strategie. Das macht man einfach nicht. Da haben es die, die immer wieder das nächste Waffensystem fordern, viel leichter.
Also das sagt Ralf Stegner von der SPD. Und ich würde das mal ergänzen um diesen Gedanken. Also diese Phase, die Sie so auch als die wochenlange, die monatelange Zögerlichkeit beschrieben haben, war wahrscheinlich auch die Phase, in der genau diese Gespräche stattgefunden haben.
Ja, das ist aber eine politische Nebelkerze, die Stegner da wird. Denn in Wahrheit war die Regierung unentschieden. Sie war auch zerstritten, in sich zerstritten. Wir haben die FDP und Frau Agnes Strack-Zimmermann auf der einen Seite zusammen mit den Grünen, die die Waffenlieferungen massiv gefordert haben, übrigens auch öffentlich. Also die eigene Regierung hat sich ja dort auf offener Bühne zerlegt und wir haben große Teile der SPD, die dagegen waren. Das wahre Motiv, warum Scholz so gezaudert hat, war ja nicht jetzt die Bündnispartner einzubinden, sondern das war, weil in seiner eigenen Fraktion ein großer Teil und übrigens auch unter Führung von Fraktionschef Mützenich dagegen war. Also er musste seine Partei, linken Flügel, musste er einbinden und das brauchte Zeit. Der Eindruck, der aber außenpolitisch entstanden ist, der ist natürlich schlecht. Man hätte auch die Position vertreten können, Deutschland liefert keine Panzer, wir wollen einen Neutralitätskurs, wir wollen Friedensstifter sein, hätte man vertreten können. Aber das war ja auch nicht die Linie dieser Regierung. Und deswegen ist am Ende der Eindruck entstanden, der natürlich auch durch die zurückgetretene Verteidigungsministerin verstärkt wurde, dass das unprofessionell, dass das unsicher, dass das zaudernd ist. Und das ist natürlich politisches Kapital, was zerschlagen wurde in dieser Krise. Und das wird man noch über Monate merken.
Mhm. Aber weil Sie das Ausland da auch angesprochen haben, also der Schaden, den Sie da, der aus Ihrer Sicht vermutlich da angerichtet wurde, wir dürfen natürlich aber auch bei den anderen Partnern nicht außer Acht lassen, dass es da auch manche taktische, manche innenpolitische Überlegungen gibt, sowas dann vielleicht etwas lauter zu spielen, als es gerade sinnvoll ist in so einer prekären Situation.
Absolut,
also Polen hat einen Wahlkampf vor der Tür stehen, wo bekanntermaßen für das rechte, rechtspopulistische Lager antideutsche, deutschlandkritische Töne gut ankommen. Wir haben Frankreich, leider ein ungeschickter Kanzler im Umgang mit Macron an vielen Stellen, aber dieser Macron hat das ja dann offenbar auch leider zur Retourkutsche genutzt, also bei der vorherigen Panzerentscheidung, als es auf deutscher Seite um die Marder ging, wo Macron ohne wirkliche Not wenige Stunden vorgeprescht ist. Man hätte da auch warten können auf die USA und auf Deutschland und hätte diese Entscheidung gemeinsam bekannt geben können. Also was ich sagen will, so taktieren, innenpolitische Rücksichtnahmen etc., das machen auch andere.
Das stimmt, aber wir hatten in Deutschland, in unserer Außenpolitik über Jahrzehnte hinweg, übrigens egal wer regierte, hatten wir einen guten Command, dass wir mit Frankreich immer einen Schulterschluss gesucht haben und den auch gefunden haben. Die Tatsache, dass die deutsch-französischen Beziehungen im Moment in einer Krise sind und so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, ist natürlich nicht nur Paris geschuldet. Da spielt Berlin schon auch mit. Es gehören immer zwei zum Tango. Und wenn wir zu unseren beiden wichtigsten Nachbarn, Polen und Frankreich, die im Moment außenpolitisch schwer belastete Beziehungen haben, dann stellt das der deutschen Außenpolitik kein gutes Zeugnis aus.
Mhm. Aber nochmal Faktor Zeit. Ich meine, wir hatten das Treffen von Rammstein am Freitag. Wir sind jetzt gerade mal, noch nicht mal eine Woche später, 6 Tage später und haben eine Entscheidung. Und das würde ich auch nochmal mit reinbringen. Eine Entscheidung, die ja, anders als noch vor wenigen Tagen absehbar, wahrscheinlich auch die USA mit ins Boot holt. Also man könnte auch sagen, das ist vielleicht auf etwas trampligem Pfade, aber der diplomatische Erfolg des Olaf Scholz, dass er eben nicht nur die Europäer zu der Lieferung schwerer Panzer bewegt hat oder sozusagen den Weg möglich gemacht hat, sondern sogar die USA noch mit ins Boot holt, was die Allianz dann ja natürlich verstärkt.
Das ist das Narrativ des Kanzleramts. In Washington erzählt man das anders. Man habe die Deutschen unglaublich drängen müssen seit Wochen. Die Frage der Panzerlieferung, die ist ja nicht erst seit Rammstein im Raum, sondern die wird ja seit dem Sommer diskutiert. Und Deutschland hat sich dort immer bedeckt gehalten, eigentlich klar gemacht, wir wollen das nicht, über Monate hinweg. Und seit dem Dezember, seit der Offensive der Ukraine, da haben die Amerikaner Druck gemacht, bitte helft denen jetzt, das zu verstärken. Und Deutschland hat sich da eben auch noch geweigert, obwohl die eigenen Koalitionäre, die Grünen insbesondere, aber auch die Liberalen, dafür waren. Und deswegen kann man diesen politischen Schaden, den kann man sozusagen jetzt nicht wegreden, der ist halt leider da.
Die Panzerentscheidung ist gefallen, aber was natürlich weiterhin komplett unbeantwortet ist, wie kann dieser Krieg gegen die Ukraine zu einem Ende kommen und was wäre das für ein Ende? Mein Gast, der Journalist und Verleger Wolfram Weimer, hat gerade erst in einer Kolumne für NTV dazu ein paar Gedanken geäußert oder vielmehr jemanden hervorgehoben, der genau einen solchen Friedensplan erneut ins Spiel gebracht hat, nämlich Henry Kissinger, der frühere US-Außenminister, Friedensnobelpreisträger. Herr Weimer, Kissinger hatte ja so ein Vorschuss schon mal gemacht im letzten Jahr und da hat er ganz schön Kritik auf sich gezogen, weil er im Prinzip ja, ich sag's mal so einfach, die Ukraine aufteilen wollte. Russland kriegt nach Verhandlungen mehr oder minder die Krim und den Donbass, die Restukraine dafür ihren freien Weg gen Westen gestattet. Was ist jetzt anders?
Ja, der Krieg ist anders. Der Krieg hat sich festgefahren zu einem Stellungskrieg und der erinnert ja an den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren, wo unglaublich viele Menschen grausam sterben und die Front im Grunde genommen festgefahren ist. Dann hat sich verändert, dass die Amerikaner ihre Position zum Krieg neu definieren. Der oberste Generalstabschef hat erklärt, weitere Rückeroberungen der Ukraine sind militärisch nicht zu erwarten. Sie erwarten also, dass eher die Russen jetzt wieder leicht Überhand gewinnen. Und das Dritte ist, auf russischer Seite hat Lavrov in Südafrika erklären lassen, Russland sei zu Friedensgesprächen bereit. Das bedeutet, dass so Friedensinitiativen wie die von Henry Kissinger jetzt auf einen fruchtbareren Boden stoßen als noch im vergangenen Sommer. Kissinger ist 99 Jahre alt. Der Mann hat unglaubliche Konflikte im Nahen Osten, im Vietnamkrieg, USA gegen China hat er befriedet und zu diplomatischen Lösungen herbeigeführt. Und wenn der einen solchen Vorschlag macht, dann finde ich es wert, dass man den beachtet. Und ich habe den Eindruck, dass in Kiew und in Moskau und vor allen Dingen in Washington dort auch ein Meinungsumschwung einkehrt, sodass die Chancen in diesem Frühjahr größer sind, dass wir endlich einen Einstieg in den Ausstieg zu diesem Krieg bekommen. Die Panzerfrage und die militärischen Fragen, die sind das eine. Aber es wird langsam Zeit, dass die Politik und die Diplomatie wieder ihr Recht einfordern und einen Ausweg aus diesem Krieg definieren.
Ist es denn dann aus Ihrer Sicht falsch an dieser Stelle, dass man jetzt diese schweren Kampfpanzer, den Leopard 2 liefert?
Nein, ich halte das für richtig. Wir müssen die Ukraine unterstützen mit allem, was wir haben. Aber wir müssen zugleich sehen, dass es am Ende zu einer politischen Lösung kommen wird. Wenn man diesen Krieg vom Ende her denkt, er wird natürlich in irgendeinem, ja, sagen wir, faulen, traurigen Kompromiss enden. Denn die Alternative wäre die Eskalation zu einem Weltkrieg und den kann keiner ernsthaft wollen.
Aber fauler, trauriger Kompromiss. Ich meine, letztendlich steht Henry Kissinger auch genau für das. Also er hat den Friedensnobelpreis bekommen, weil er eben, Sie haben es ja skizziert, eben verschiedene schwere Konflikte auch hat mit befrieden können, aber gleichzeitig ja immer zu einem realpolitisch hohen Preis. Und das wäre ja jetzt auch im Fall der Ukraine letztendlich ein hoher Preis, indem man sagt, zum Teil zumindest kriegt der Aggressor, derjenige, der ein Land angegriffen hat, der die Grenzen verschoben hat, etwas aus diesem Krieg heraus, nämlich eine Vergrößerung seines Territoriums, die Verkleinerung des anderen Territoriums. Das heißt, die ganze wertegeleitete Idee, die ganze Idee, dass man sagt, man darf so etwas, diesen Ansatz von Politik nicht gewinnen lassen, der wäre damit natürlich auch letztendlich beschädigt.
Ja, aber das ist Realpolitik und Friedenspolitik. Schauen Sie, Ägypten und Israel waren tief verfeindet in grausamen Kriegen. Und Kissingers Friedenskonzept dort hat er nun immerhin seit 50 Jahren zumindest eine stabile Friedensordnung herbeigeführt. Und es muss dort das Interesse Europas sein und auch das humane Interesse, dass wir zu einer stabilen Friedensordnung wiederkommen und nicht einen endlosen Krieg weiterführen. Und wie die territoriale Aufteilung ist, das werden ja die Friedensverhandlungen dann erst sagen. Er schlägt ja vor, den Konflikt jetzt an der Frontlinie erstmal einzufrieren und Gespräche zu eröffnen und den Russen klarzumachen, die Ukraine kommt in die NATO. Und damit hat Russland ja einen enormen machtpolitischen Verlust einzustecken und zu akzeptieren. Und es müsste auch die eroberten Gebiete zurückgeben. Nach Kissinger-Plan würde Russland ja im Grunde genommen die Krim und der Donbass verbleiben. Das, was sie auch schon vor Ausbruch des Krieges besetzt hatten. Mhm. Natürlich ist das vor dem hehren Ziel des Völkerrechts ein fauler Kompromiss. Aber die Menschheitsgeschichte besteht darin, dass man diese faulen Kompromisse dann irgendwann schließt, um den Frieden und eine Ordnung wiederherzustellen. Und daran müssen wir Interesse haben.
Aber die Frage ist natürlich auch, Sie haben es vorhin mit dem Ersten Weltkrieg verglichen, nicht ganz unpassend, im Westen nichts Neues. Also der deutsche Kriegsfilm nach Remarque hat ja jetzt gerade in der Nacht sehr viele Oscar-Nominierungen bekommen. Also im Osten nichts Neues, könnte man demnach sagen, umtexten. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Sie haben den amerikanischen Generalstab zitiert, der in der Tat diese Äußerung gebracht hat, noch zum Ende des Jahres, dass keine Seite diesen Krieg eigentlich gewinnen kann, der aber gleichzeitig jetzt vor wenigen Tagen nochmal sehr positiv auf die Chancen der Ukraine geschaut hat, was jetzt die Frühjahrsoffensive und die Gegenoffensive der Ukraine angehen könnte. Was ich damit sagen will, es könnte natürlich auch ein ganz anderes Szenario sein. Das ist eher das zweite Weltkriegsszenario, wo man sagt, ja, der Zweite Weltkrieg 39, 40, 41 hat auch ganz klar so ausgesehen, wer die Sache für sich ausmacht. Und dann hat man durchgehalten, dann hat man gekämpft und dann gab es doch eine Entscheidung, die eben kein fauler Kompromiss war, sondern die sehr klar war.
Ja, ich habe diese Erwartung nicht. Und ehrlich gesagt, wäre das auch das Grauen, wenn das kommt. Und übrigens, der Film, den Sie ansprechen, der erzählt ja auch vom Grauen des Krieges. Und das darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass da jeden Tag Tausende von Menschen auf grausamste Weise massakriert werden. Und mir ist manchmal in der auch der deutschen Debatte der Wechsel von manchem, der gestern noch Friedensaktivist war, nehmen wir mal Toni Hofreiter, und heute dann als Panzergeneral rhetorisch durch die Republik fährt, fast gespenstisch. Und wenn Frau Göring-Eckardt heute twittert, Hurra, der Leopard ist befreit zu dieser Panzerentscheidung. Ich befürworte die Panzerentscheidung auch und halte sie für richtig. Aber man sollte nicht jetzt von einem Extrem ins andere fallen und einen Blick für Maß und Mitte und für eine Friedensordnung der Zukunft unbedingt aufrechterhalten.
Ich kann diese Verwunderung verstehen, ich kann das nachvollziehen. Mich stört auch diese Rhetorik, die sich auch militarisiert hat in vielerlei Hinsicht. Genau. Und das auch häufig vergisst, dass diese Waffen natürlich immer Menschen töten. Und auch wenn sie die falsche Uniform tragen, in Anführungszeichen, ist es natürlich ein Mensch, der darin stirbt. Aber worüber ich mich auch wundere, und da möchte ich mal kurz etwas einspielen, wie da manche sehr ähnlich klingen, die ich überhaupt nicht zusammen in einem politischen Lager verorten würde. Wolfram Mamer, ich darf sie ja durchaus auch als Konservativen bezeichnen. Habe jetzt hier Sarah Wagenknecht, die gestern im Deutschlandfunk im Interview war, unter anderem das so formuliert hat.
Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung endlich auch gemeinsam mit anderen europäischen Partnern mehr Druck macht, dass es Friedensverhandlungen gibt. Also auch der Generalstabschef der USA, das heißt der höchste Militär der USA, hat klar gesagt, keine Seite kann diesen Krieg gewinnen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen die gesamte Ukraine erobern, hat er gesagt, ist gleich null. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine die Russen vollständig militärisch aus dem Land hinaustreibt, womöglich noch auch von der Krim, sei genauso gering. Das heißt, es muss verhandelt werden. Nur Verhandlungen können diesen Krieg beenden und nicht Panzerlieferungen und andere Waffen.
Sarah Wagenknecht im Deutschlandfunk. Herr Weimer, jetzt nicht in jedem Detail, aber Sie argumentieren nicht ganz unterschiedlich.
Ja, nur weil es Sarah Wagenknecht sagt, ist es ja nicht falsch. Also das ist doch bei dieser,
reicht es schon,
bei dieser Gemengelage doch auch erkennbar, das geht ja nicht entlang von Parteilinien oder weltanschaulichen Überzeugungen, sondern hier wägen doch alle, die sich politisch damit beschäftigen, die Situation ab, die Emotionen, die Sachlage, die Interessen und die materiellen Möglichkeiten. Und da gibt es in Deutschland, ich glaube, eine deutliche Mehrheit, die will, dass auch Deutschland einen aktiven Part spielt in einer friedenspolitischen Lösung dieses Konfliktes. Der kann nicht darin bestehen, den Krieg immer weiter zu eskalieren und Hurra zu rufen und zu glauben, man könne jetzt nach Moskau durchmarschieren. Das halte ich für eine ganz fatale Haltung. Und deswegen bin ich in diesem Punkt ja möglicherweise näher an Sarah Wagenknecht.
Vielleicht kennen Sie das ja schon, vielleicht hat der ein oder andere, der uns gerade zuhört, auch schon mal diese Software benutzt, diese Software, die einem hilft, mit weniger Stichworte schöne Texte zu schreiben. ChatGPT heißt die Plattform, die offenbar gerne auch von Schülerinnen und Schülern benutzt wird, um Aufsätze zu schreiben oder, wahrscheinlich muss ich das sagen, schreiben zu lassen. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass nämlich der Lehrerverband sagt, nein, muss man nicht verbieten. Lehrerverbandspräsident Hans-Peter Meidinger, der hat in einem Gastbeitrag bei Table Media geschrieben, ein Verbot könne nicht funktionieren. Stattdessen müssten Schüler und Lehrkräfte lernen, richtig mit der Software umzugehen, dass man sowas in bestimmten Unterrichtsphasen sogar ganz bewusst und produktiv nutzen könne. Mein Gast heute ist der Publizist und Verleger Wolfram Weimer. Wie freudig und skeptisch schauen Sie drauf, auf diese Möglichkeiten?
Also ich bin ganz begeistert. Das ist ein wirklich technologischer Sprung. Es gibt ja so Erlebnisse, man ist zum ersten Mal in seinem Leben in New York oder als wir alle zum ersten Mal ein iPhone in der Hand hatten und man ist einfach verblüfft über das, was ist oder was möglich ist. Und das ist bei dieser Technologie auch so. Sie ist wirklich faszinierend in ihren Möglichkeiten und es wird vieles in unserem Alltag revolutionieren. Denken Sie dran, wie viele Formbriefe in Deutschland geschrieben werden, allgemeine Informationstexte, wo Menschen stundenlang zu Millionen Arbeitszeiten gezwungen sind, diese zu formulieren und vorzuformulieren. Das geschieht jetzt in Millisekunden und zwar in einer Qualität, die doch beachtlich ist. Der Arzt, der seine Diagnose vertexten muss und das, wie wir kennen das alle, der spricht dann da auf sein Band und dann wird dann ein Briefing draus. Jahresberichte von Unternehmen, quälend, Millionen von Arbeitsstunden verbracht und das alles wird jetzt sehr viel einfacher durch diese durch diesen Textbot. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz freudig, wenn ich das sehe.
Ja, ich wollte ja heute meine Moderation für diese Sendung schreiben lassen von diesem Chatbot, von ChatGPT. Aber ich habe das Programm offenbar fertig gemacht mit meinen Wünschen. Es war gleich überlastet. Aber nee, ich habe gehört, das ist wirklich insgesamt heute Vormittag mehrfach abgestürzt. Wir haben gerade kurz schon drüber gesprochen, während der Musik. Es gibt da so eine Vermutung, dass das einer der Konkurrenten sein könnte.
Ja, das gehört zu den Börsengerüchten. Wir haben ja große Börsenmedien und hören immer die Gerüchte des Tages. Eins der heutigen Gerüchte, weil mehrere Softwareprogramme von Microsoft attackiert wurden heute Morgen und viele von uns in ihrem Büroalltag gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Es gab also einen großen Angriff auf Microsoft-Produkte, nicht nur auf das Chatbot. Und ein Gerücht sagt, dass der Konkurrent Google möglicherweise dahinter stehen könnte, denn Google hat Angst vor diesem Chat-GPT, denn das könnte möglicherweise Google überflüssig machen, weil es in manchen Funktionen besser ist. Und Microsoft hat ja eine eigene Suchmaschine, die heißt Bing, die kennt kein Mensch und kaum einer benutzt sie, aber durch diese neue Technologie könnte es sein, dass Bing auf einmal unser neues Google wird und deswegen ist man bei Google ziemlich nervös.
Ja, Bing. Ich merke das immer, das ist hier bei uns zum Teil vorinstalliert in den Deutschlandfunkhäusern und ich merke immer, dass ich auf Bing bin aus Versehen, wenn ich keine vernünftigen Treffer krieg. Aber jetzt weiß ich nicht, ich mach mal ein bisschen den Kulturpessimisten an dieser Stelle, weil natürlich die Frage gerade bei Texten, ja, gerade bei sowas wie Aufsätzen, natürlich die nach der eigenen geistigen Leistung ist. Also was schafft der Mensch selbst? Was ist sozusagen sein kreatives Ergebnis? Und wenn wir das dann letztendlich den Maschinen übergeben wir da nicht ganz viel dessen, was uns ausmacht?
Nein, da bin ich komplett anderer Meinung. Bei der Erfindung von Google waren manche Kulturskeptiker auch der Meinung, ja, man fängt dann nicht mehr an, selber zu recherchieren und macht keine Quellenprüfung mehr oder man geht nicht mehr in Bibliotheken und Archive und checkt nach. Das ist natürlich Unsinn. Es ist nur eine Kulturtechnik, die vieles erleichtert und natürlich neu eingeordnet werden muss. Wissen Sie, vor 300 Jahren gab es eine Debatte im deutschen Adel, dass man doch die Bücher und diesen Buchdruck, was das Bürgertum jetzt irgendwie so pflegt. Und da gibt es ja eine Bildungsexplosion und ganz einfache Leute können auf einmal auch gebildet sein. Und sie fanden das ganz schrecklich. Das einzig Wahre sei das wörtlich erzählte Kulturgut. Und daran sieht man, solche technischen Veränderungen, die verändern oder die sind keine Minimierung von kultureller Substanz, sondern sie ermöglichen eine Steigerung. Deswegen bin ich da gar nicht pessimistisch.
Mhm. Wobei natürlich die Frage ist, kann künstliche Intelligenz mehr sein als die Summe vorab entwickelter und dokumentierter menschlicher Intelligenz? Ne? Weil alles, was wir da ja sehen, greift ja immer zurück auf Quellen, die schon existieren. Ne? Also diese künstlichen Intelligenz-Bots, die dann zum Beispiel solche Texte schreiben oder auch in anderen Fällen, bedienen sich ja bei allen Quellen, die sie so finden können. Was natürlich zur Folge hat, dass wir die ganze Zeit eigentlich Referenzen der Vergangenheit haben, also auch mit allen negativen möglichen Folgen, Stereotype, die sich festgesetzt haben, die dann reproduziert werden. Es gibt ja Forscherinnen, Forscher, die sich genau das angucken beim Blick auf die künstliche Intelligenz, dass zum Beispiel so etablierte Geschlechterrollen, um nur mal ein Beispiel zu nennen, tendenziell da reproduziert werden.
Ja gut, das Argument kann man aber bei jeder Kulturtechnik anführen, bei Büchern ja noch viel mehr. Ich sehe vielmehr den praktischen Nutzen im Alltag von vielen mehr. Stellen Sie sich einen ungarischen Handwerker vor, der Ihnen ein Angebot machen will, in Ihrem Haus irgendetwas zu reparieren, der kann aber nicht so gut Deutsch. Der kann jetzt über ChatGPT einen perfekten Angebotstext schreiben. Mhm. Wie toll ist das denn, dass dieser Bot einen Roman in der Qualität von Martin Walser nie zu Wege bringen wird? Ja gut, da freuen wir uns doch drüber und lesen weiter Martin Walser im Original.
Oder aber, und damit komme ich jetzt zu einer schönen Schlussbeobachtung zu dem Thema. Ich wurde nämlich heute von einem Kollegen erinnert an eine wunderbare Szene aus einem mittlerweile auch nicht mehr ganz frischen Film, nämlich von 2004. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. I, Robot mit Will Smith. Und der hatte nämlich dann irgendwie ganz entnervt ein paar kritische Fragen an den Roboter an seiner Seite.
Du bist nur eine Maschine. Eine Imitation des Lebens. Kann ein Robot eine Sinfonie schreiben? Kann ein Robot ein Stück Leinwand in ein Meisterwerk verwandeln? Können Sie es?
Können Sie es, die Gegenfrage des Roboters. Ich bin ja schon froh, also der jetzige Will Smith hätte dem wahrscheinlich dann eine geballert, ne?
Ja, es erinnert mich an meine Dialoge mit Alexa zu Hause, die sind ähnlich.
Aber große Frage, kann uns künstliche Intelligenz, also könnten die so genial sein wie ein Steve Jobs und ein Smartphone auf die Idee kommen, dass man sowas machen kann, oder würden die nicht das Tastentelefon perfektionieren?
Vielleicht nicht. Wir wissen es nicht, wie weit die künstliche Intelligenz heranreift und dann zu eigenen kreativen Möglichkeiten fähig ist. Ist das schlimm? Nein. Das ist doch eine Bereicherung unseres Lebens. Und wenn ich demnächst Musik höre, die ein Roboter komponiert und mir sie aber gefällt, dann soll es so sein.
Wir haben ein weiteres Thema des Tages auf dem Tisch und das Thema hat einen Namen, Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzchef, der ja seiner CDU, der nach wie vor angehört, jetzt immer mehr Schwierigkeiten macht mit so Äußerungen wie: Nach rot-grüner Rasselehre sind Weiße eine minderwertige Rasse. Das hat Hans-Georg Maaßen geäußert im Gespräch auf einer ja auch nicht ganz politisch in der Mitte stehenden Plattform. Hat wieder gewittert gegen Gesinnungsjournalisten. Genug Grund, dass jetzt viele in der Union sagen, eigentlich ist das nicht mehr tragbar. Und auch Friedrich Merz sagt Folgendes:
Die Äußerungen von Herrn Maaßen sind erneut inakzeptabel. Der Generalsekretär der CDU hat heute Morgen dazu eine entsprechende Erklärung abgegeben. Wir werden uns mit diesem Fall weiter beschäftigen und ihn auch unter diesem Aspekt beurteilen.
Tja, und die Erklärung des Generalsekretärs Mario Chaya lautet so: Ich fordere Herrn Maaßen deswegen entschieden auf, aus der CDU Deutschlands auszutreten. Herr Weimer, reicht das, diese Aufforderung?
Na, das ist zumindest eine ziemlich klare Position der CDU. Für so eine Volkspartei ist das ja nicht ganz einfach. Wir kennen das ja aus anderen Konstellationen. Boris Palmer und die Grünen, Thilo Sarrazin und die SPD. Man kann ja nicht so ohne weiteres unbequeme Menschen ausschließen. Da spricht ja schon das deutsche Parteienrecht dagegen. Aber diese Stellungnahmen, die sind ja sehr deutlich und ich kann das auch verstehen. Wenn ein Mann wie Maaßen permanent Positionen vertritt, die eigentlich bei der AfD zu Hause sind, dann kann er nicht auf der anderen Seite mit dem Label CDU durch das Land spazieren. Denn die CDU ist nun mal die Volkspartei der Mitte. 30% der Deutschen würden sie im Moment wählen. Und das ist halt nicht vereinbar mit sehr rechten oder rechtsextremen Positionen. Deswegen kann man Herrn Maaßen eigentlich nur empfehlen, er solle doch selber gleich zur AfD wechseln. Denn da gehört er ja mental hin. Seine Positionen passen sehr genau dahin. Und ich glaube, die würden ihn auch mit offenen Armen empfangen.
Tja, aber er will nicht so gerne. Vielleicht auch, weil er zu Recht vermutet, dass dann die Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch geringer werden würde. Ist das eine Motivation?
Ja, das ist ja häufig so bei solchen, ich sag mal, Grenzgängern, dass sie davon leben, eine Sichtbarkeit und auch eine publizistische Hörbarkeit zu bekommen, indem sie Positionen betreten, die eigentlich gegen den eigenen Verein gehen. Und das ist hier auch der Fall. Mhm. Nur ist diese Geschichte sowieso ja von vorne bis hinten sehr unappetitlich, weil auch der Auslöser dieser ganzen unsäglichen Äußerung von Maaßen ja auch wieder unsäglich waren. Dieser Gründer von Lifeline und Flüchtlingshelfer Axel Steyer, der da sagt, die Deutschen seien Weißbrote und Deutschland solle mal untergehen. Und das ist ja genauso abstrus. Da sind ja Debatten im Gange am Rand unserer Gesellschaft, die gespenstisch sind. Und da halte ich es für richtig, dass die Parteien der Mitte klar sagen, nein, das ist nicht unser Milieu.
Die Frage ist, warum sich jemand wie Hans-Georg Maaßen, der ja Teil der Funktionselite dieses Landes war, sich derart mit an den Rand begibt. Oder andere fragen sich halt auch, stand er im wahrsten Innern in seiner Gedankenwelt schon immer dort und hat es uns bloß nicht so richtig gezeigt und noch versteckt?
Ja, es gibt ja solche Radikalisierungsprozesse nicht nur bei alten Herren, die gibt es ja auch bei jungen Damen. Also es gibt es in allen politischen Richtungen, wie man beobachten kann, dass Menschen, die doch eigentlich intelligent und bisher vernünftig daherkamen, sich dann aus irgendeinem Grund im Laufe ihrer Biografie radikalisieren. Wir haben das ja auch bei manchen Vertretern der radikalen Klimaproteste, die dann Dinge tun, wo dann selbst der bewegteste Ökologe sagt, Leute, das geht einfach nicht. Und man fragt sich, warum so eine Radikalisierung stattfindet. Aber letztlich sollte eine Gesellschaft vor allem Interesse haben, das abzugrenzen und klar zu machen, wofür eine demokratische Mitte steht und wofür sie eben nicht steht.
Und ich habe einen Gast heute, nämlich Wolfram Weimer, den Publizisten und Verleger, der auf Reisen war in verschiedenen Städten in Asien und sich da sehr gefreut hat über sehr gut funktionierende Fahrdienstanbieter und zurückgekommen ist und sich ganz offenbar so sehr geärgert hat über das vorhandene Taxiwesen in unserem Lande, dass er gesagt hat, lassen Sie uns drüber sprechen. Herr Weimer, was ist Ihr Ärger?
Es gibt in Asien so Alltagserfahrungen, wo man merkt, die Gesellschaften sind einfach moderner und weiter und erfolgreicher als wir. Und man sich fragt, warum wir das nicht auch so machen, denn es würde gar nichts kosten. Und das eine Thema ist Ladenschluss, wo ich mich frage, warum wir in Deutschland immer noch uns einzwängen, anstatt wie fast der Rest der Welt da wesentlich liberaler zu agieren und den Alltag von Millionen Menschen endlich mal vereinfachen. Aber das zweite sind eben Taxis. Wenn Sie in malaysischen Dschungel stehen und wollen ein Taxi zurück in die Innenstadt von Kuala Lumpur, dann haben Sie eine App, dort ist die führende App, die heißt Grab. Und dann kommt in 3 Minuten ein wunderbar modernes Fahrzeug, fährt Sie zu einem Spottpreis in die Innenstadt von Kuala Lumpur, alles funktioniert perfekt. Versuchen Sie das mal in Berlin, in Hamburg oder in München. Dann sind die Preise alleine so hoch, dass man sich fragt, warum muss das eigentlich sein? In Deutschland kosten 10 Kilometer Taxi im Durchschnitt 25 Euro. In Paris nur die Hälfte, in New York nur die Hälfte. In Singapur ein Bruchteil davon. Und die Leistung, die man dafür bekommt, die ist deutlich höher. Und da fragt man sich, warum ist das so? Weil wir in Deutschland noch ein zünftisches, fast mittelalterliches System der Personenbeförderungsreglementierung im Taxiwesen haben. Und da bin ich dringend dafür, dem Beispiel vieler, vieler Länder zu folgen und das endlich mal zu modernisieren.
Sie haben gesagt, das würde gar nichts kosten. Aber das ist natürlich immer genau die Frage. Würde es gar nichts kosten? Also ich meine, dass das Taxi, vergleichen wir uns mal mit Ländern mit dem ähnlichen Lohnniveau, in Paris nur die Hälfte kostet, liegt natürlich daran, dass dann irgendjemand weniger Geld kriegt.
Nee, das liegt daran, dass dort Fahrdienste wie Uber zugelassen sind und bei uns ist denen natürlich total schwer gemacht wird. Wir haben ein anderes Beispiel in Deutschland, die Fernbusse. Die waren bis vor wenigen Jahren auch vollkommen reglementiert. Eigentlich durfte man in Deutschland gar niemanden von Frankfurt nach Berlin in einem Bus fahren. Und das hat die Vorvorregierung einfach liberalisiert, hat das abgeschafft.
Das war mal ein kleiner Erfolg der FDP, ne? Als sie mit Merkel regiert
hat. Ja, da hatte sie nicht viele Erfolge da, aber ich glaube, ja. Und das Ergebnis ist, es hat niemanden etwas gekostet. Man hat einfach nur ein Gesetz liberalisiert und heute profitiert eine ganze Generation davon, dass sie zu günstigen Preisen deutsche Großstädte besuchen.
Ich meine, auch da würde ich wieder sagen, lassen Sie uns mal über Arbeitsbedingungen auch für die Fahrer sprechen. Wahrscheinlich würde man da auch auf gewisse gesellschaftliche Kosten kommen, die dann möglicherweise eben anders verteilt werden.
Nein, das glaube ich nicht. Also das können Sie sich in den Ländern ja überall angucken.
Ich habe ganz anderen Ärger. Also ich meine, weil diese Möglichkeit per App, sich auch ein Fahrzeug zu bestellen, da gibt es ja nicht nur die klassischen Taxianbieter, sondern mittlerweile auch in Deutschland ja viele. Ich erlebe immer wieder, dass da häufig Menschen unterwegs sind. Und man kann es ja heute auf seinem Bildschirm sehen, wenn da angegeben wird, Ihr Taxi ist in einer Minute da. Man sieht dieses Fahrzeug dann aber leider komplett in die falsche Richtung fahren, an der falschen Ecke abbiegen und dann wird aus der einen Minute werden 5 Minuten und 7 Minuten. Habe ich leider schon häufiger erlebt und führt mich darauf zurück, dass wir halt natürlich gerade in diesem Bereich auch viele Leute haben, die ihren Job nicht verstehen und da reicht dann die künstliche Intelligenz dann manchmal nicht, um das auszugleichen, weil sie beispielsweise keine vernünftige Taxiprüfung gemacht haben.
Ja, aber ich sag mal, zwischen der Welt, die wir jetzt haben, also der Oberkommerzialrat Beförderungsobermeister, der ein amtlich bevorratetes Taxi fährt oder dieser wilden Welt, die Sie beschreiben, machen viele, viele Länder und auch auf einem sehr hohen zivilisatorischen Niveau, ehrlich gesagt auf einem höheren als wir, es vor, wie es geht und da wäre einfach meine Bitte an die Politik, macht doch mal diese Liberalisierung unser Leben ein Stück einfacher.
Wolfram Weimer, wissen Sie, was meine Lösung meistens ist? Ich weiß nicht, wie gut das in Ihr Leben passt, aber ich liebe ein individuelles Verkehrsmittel, das so unglaublich flexibel ist, nämlich das Fahrrad. Jetzt sind Sie ganz verstummt an der Stelle.
Ach so, ich dachte, das sei Ihre Pointe gewesen.
Ja, nein, gut,
das Fahrrad, ich liebe das Fahrrad auch, nur nicht, wenn es schneit und regnet. Dann hätte ich gern mein per App herbeigekommenes Fahrdienstunternehmen.
Wolfram Weimer, wie geht Ihr Tag noch weiter?
Jetzt gehe ich in die Redaktion, jetzt gucken wir, was die Börsen machen und die politische Lage und dann werden wir Artikel schreiben.
Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen dabei ein gutes Händchen, dass Sie das eben auch ohne Chatbot noch gut hinkriegen an diesem Tage und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Gedanken heute und Ihre Zeit.
Danke Ihnen, alles Gute.
Tschüss.